Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir einen Ansprechpartner für Stiftungen und Non-Profit-Organisationen bei Anthos Fund and Asset Management eingeladen, nämlich Wolfgang Kostner, zu uns gekommen aus Amsterdam, wo sein Unternehmen sitzt, sein Arbeitgeber. Und wir zwei haben uns natürlich getroffen über den auf fondfibel.de eingelisteten Anthos Impact Investing Fund und wollen sprechen über das Thema Impact Investing. Es ist ein Thema auf der Höhe der Zeit, es ist ein Thema, was viele Stiftungen umtreibt, wo sie aber immer noch viele, viele Hürden zu überspringen haben im Sinne von, ja, wie kriege ich das denn jetzt eigentlich in mein Stiftungsvermögen rein, dieses Impact Investment? Lieber Wolfgang Kostner, herzlich willkommen im Freitagspodcast und bevor wir über Impact Investment sprechen, sprechen wir über Sie. Wie sind Sie denn zum Thema Impact Investment gekommen?
Hallo Caro, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier bin. Wie bin ich zum Thema Nachhaltigkeit und Impact gekommen? In meiner 20-jährigen Karriere innerhalb der Finanzbranche hat mich das Thema Nachhaltigkeit und immer Impact in den letzten Jahren immer stärker befasst. Und durch eine Begegnung mit dem CEO von Anthos bin ich vor knapp 2 Jahren auf die Firma gestoßen, die ursprünglich zum Familienimperium der Familie Brennigmar gehört. Und was mich bei der Gruppe sehr beeindruckt hat, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit dort gelebt wird und nicht nur innerhalb der Asset Management Sparte, wo ich arbeite, sondern auch innerhalb der C&E Sparte, C&A Modesparte der Familie Brennigmeier. Es gibt auch eine Private Equity Firma, Immobilien, und seit 3 Jahren hat sich die Familie sehr stark auch im Bereich Sustainable Food engagiert und ist dort tätig. Außerdem, und das hängt eben sehr stark mit dem Thema Impact Investing zusammen, ist die Familie seit Dekaden im Stiftungsbereich, Philanthropie unterwegs. Und dort hängt das Thema Impact Investing sehr stark, zumindest im Ursprung, zusammen.
Das heißt, da gibt es natürlich schon eine sehr starke Hinwendung, einmal zum Stiftungsthema über den Hintergrund der existierenden Stiftungen. Und da ist für mich, ich glaube, kann ich gut nachvollziehen, die Frage eine völlig naheliegende. Okay, wenn wir jetzt, sagen wir, unser Geld wirklich wirkungsorientiert ausgeben, dann macht es vielleicht auch Sinn, es wirkungsorientiert zu investieren. Wir sind ja beim Thema Impact Investment, sind wir so bei ein paar Parametern, zum Beispiel beim Thema Zeit. Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen, seit Dekaden sind diese Stiftungen präsent und auch dann mit Impact befasst. Ist das was eine Stiftung im Kopf haben muss, dass man, wenn man Impact Investment macht, sich man von der Jahresdenke mal gerade verabschieden darf?
Absolut. Also Sie machen da einen sehr guten Punkt. Es ist einfach nicht anders wie auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Private Equity oder auch im Aktienbereich. Ich meine, dort erwartet man ja auch nicht, vor allem nach dem Annus Horribilis letztes Jahr, erwartet man ja auch meistens keine Wunder. Aber im Bereich Impact was ist Impact Investing? Also den Begriff kann man ja zweiteilig. Also Impact und Investing. Das heißt, Investing kann man mit einer Rendite festlegen, Kapitalrendite oder eine Ausschüttungsrendite, zusammen mit Impact. Und beides muss gemessen werden. Und ganz klar, die finanzielle Rendite, das ist einfach zu messen. Aber diese Impact-Rendite, wie messe ich das? Wie monitore ich das? Und vor allem die Frage, die sich ganz viele Stiftungen stellen müssen, welche Art von Impact will ich generieren? Das sind einfach Fragen, auf die man nicht mit einem eintägigen Workshop kommt, salopp gesagt, sondern wo sich das Gremium einer Stiftung einfach mehrere Wochen, Monate damit beschäftigen will, welche Art von Impact man erzielen will. Und um auf Ihre Frage der Zeit zurückzukommen, ist es einfach essentiell, dass man, also so wie bei ganz vielen anderen Aspekten der Kapitalanlage, einfach einen langfristigen Zeithorizont sich aussucht. Also
je länger, desto besser.
Je länger, desto besser, aber ganz klar, innerhalb des Impact-Spektrums, so wie wir das investieren, darauf können wir sicherlich gleich kommen, gibt es natürlich also Impact, der relativ schnell generiert wird, also sprich liquide Anlagen, und dem gegenüber steht Investments in illiquide Strukturen, wie zum Beispiel Private Equity oder Venture Capital oder Real Assets, wo die Projekte noch gefunden werden müssen, beziehungsweise investiert werden müssen, was natürlich klassisch zwischen 1 und 3 oder 4 Jahre dauern kann.
Das finde ich spannend, es ist ja tatsächlich interessant, diese Trennung zwischen Impact und Investing, also dass man das auch verstehen muss, dass ich Impact natürlich einmal erzielen muss, aber dass ich auch eine Rendite erzielen muss. Und die Rendite habe ich vielleicht ein bisschen schneller, aber bis ich die Wirkung erziele, das kann dauern. Und das muss letzten Endes abgeglichen werden, das muss auch zusammenfinden. Und was ich jetzt gerade angedeutet habe, ist natürlich das Thema Streuung, das Thema Diversifikation. Ein einziges Impact-Investing als Investment als Stiftung zu machen, ich glaube, das ist genau der Fehler, den man nicht machen darf, sondern man muss wirklich in die Breite gehen, weil da kann es ja durchaus mal sein, dass das eine oder andere gar nicht funktioniert. Ne?
Absolut. Da kann ich vielleicht als Beispiel die Historie unseres Hauses, unserer Impact-Reise darstellen. Also wir haben vor 12 Jahren angefangen, unsere Impact-Plattform zu institutionalisieren. Was heißt das konkret? Also wir haben separate Investment-Vehikel aufgestellt, worin wir in Impact-Projekte investiert haben. Also sowohl direkt Investitionen in Projekten als auch in Fonds-Investments. Und haben ganz schnell gemerkt, dass für direkte Investitionen wir einfach zu wenig Kapazitäten, zu wenig Ressourcen haben, weil diese ja teilweise in den Schwellenländern sind und wir einfach nicht wollten in vielen Ländern viele Angestellte zu haben. Und deshalb eben dieser Fokus, Drittfondsmanager zu nutzen, weil das erlaubt uns mehrere Sachen. Zum einen, wie Sie angesprochen haben, können wir das Risiko streuen über Anlageklassen, also liquider Art, Aktienanlagen, wo eben der Impact relativ schnell generiert wird, aber auch streuen über illiquide Anlageklassen, Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Immobilien, wo natürlich der Aufbau ein bisschen länger dauert, aber natürlich der Impact, der generiert wird, vielleicht ein bisschen größer ist, als wenn man jetzt in einer Aktie oder eine Anleihe investiert. Mhm. Das heißt, man streut über diese Anlageklassen hinweg, was natürlich darauf auch abzielt, mit unterschiedlichen Mitteln, also unterschiedlichen Impact zu generieren.
Mhm. Weil auch so ein Impact-Profil letzten Endes aus so einem Fonds rauszuarbeiten.
Genau, weil mit Venture Capital kann ich wirklich tolle technologische Themen erreichen oder fördern und anschieben.
Thema Ernährung, ja, so ein klassisches Thema. Also
genau.
Was man da als momentan hört.
Aber um Impact Investing skalierbar zu machen für alle Arten von Stiftungen, für alle Arten von institutionellen Investoren, nicht jeder Investor kann in Venture investieren, beziehungsweise gibt es nicht genug Investitionsmöglichkeiten im Bereich Venture, um dieses Impact-Geld abzudecken.
Finde ich als Konkretisierung finde ich das sehr spannend. Also wir haben jetzt einmal das Thema Diversifikation, wir haben das Thema Zeit, aber wir haben jetzt auch, und das haben Sie so ein bisschen implizit mit erwähnt, das Thema Analyse. Mhm. Ich durfte mal auf einer Veranstaltung von Ihnen zu Gast sein, wo die Dimple Sani, ihre Fondsmanagerin des Fonds, der auch bei uns auf der Plattform ist, ein bisschen erzählt aus dem Nähkästchen. Und sie haben uns eine Geschichte mitgebracht. Sie war vor kurzem in Mexiko. Sie wollte nicht nur den Dachfonds kennenlernen, den Zielfonds, mit dem sie in ihrem Dachfonds investiert, sondern auch ein Zielunternehmen, das in diesem Zielfonds drin ist.
Genau. Und also generell in unserem Hause ist das Thema Due Diligence sehr, sehr extensiv und es wird sehr rigoros angegangen. Das heißt, egal ob es jetzt ein Impact Manager ist oder ein Aktienmanager oder ein Private Equity Manager. Und das heißt, wir haben sehr, sehr, sehr starke Beziehungen zu unseren Asset Managern und stellen natürlich da auch sehr starke Fragen. Jetzt im Bereich Impact haben wir einen eigenen Impact Scorecard, welcher jeder Manager vierteljährlich ausfüllen muss, wo wir dann einfach jeden Manager auf den Zahn fühlen, okay, machst du auch das, was du sagst, dass du machen wirst? Beziehungsweise hast du gewisse KPIs, also gewisse Vorgaben über die letzten 3, 6, 9 Monate erzielt. Also sprich, hast du wirklich unterversorgte Stakeholders mit deinem Produkt, mit deinen Investitionen auch erreichen können. Und im Zuge dieser Due Diligence sind alle unsere Portfolio-Manager und so natürlich auch Tim Pisani sehr oft unterwegs, um einfach Zielvoll Manager zu treffen in den Orten, wo sie sind. Mhm. Das kann in Südamerika sein, das kann in dem Fall war es Mexiko, das kann aber auch in Afrika sein und natürlich auch in Südostasien. Und letztlich war sie eben in Mexiko, wo sie eine Firma besucht hat, welche von einem unserer Zielfonds unterstützt wird mit Private Debt. Mhm. Das ist eine Firma, die macht Hygieneartikel für Menschen in Mexiko, hat einige Goodies mitgebracht sozusagen und es geht einfach nach ein Beispiel dafür, dass man wirklich dann auch sieht und mit den Inhabern der Firma spricht und einfach sieht, welchen Unterschied die Firma, in welche davon investiert hat, auch welchen Unterschied dadurch erreicht wird.
Mhm. Auch so ein Aspekt, als ich mir das anhören durfte, fand ich das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dieses Monat- oder quartalsweise Scoring, dieses wirklich Nachverfolgen, wie denn die Fonds tatsächlich auch beim Thema Impact vorankommen. Also geht ja nicht nur darum zu sagen, da möchten wir gerne hin, sondern man will ja, wenn man mit dem Dachfonds dort investiert, man möchte ja sehen, wie die vorankommen. Und das ist, glaube ich, etwas, macht ein Impact Investment schon relativ unique. Man muss schon unheimlich nah dran sein an denjenigen, die das dann tatsächlich als Investmentkonzept letztendlich verfügbar machen. Wenn diese Nähe nicht da ist, werde ich es wahrscheinlich auch, ich kann es nicht nachhalten. Ich kann ja gar nicht nachvollziehen, ob das, was an Impact versprochen wird, mhm. und ich glaube, das ist in vielen Fällen ein Versprechen, ob es auch wirklich gehalten wird. Ne? Also man muss ganz nah dran sein.
Genau, und was wir halt auch gemerkt haben, also wir haben natürlich über der Zeit einige Sachen gelernt und die Nähe zum Asset Manager ist eine absolute, also ohne dem geht's gar nicht.
Also diese Lernkurve war steil am Anfang.
Steil natürlich. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, sind Elemente wie, oder der Manager sagt, er will Projekte in Afrika unterstützen, hat aber ein Büro in Zürich. Einfach diese Regionalität, einfach vor Ort zu sein, das ist essentiell. Was natürlich auch sehr wichtig ist, ist einfach eine Struktur, ein Investmentvehikel zu haben, der einfach skalierbar ist, der auch leicht investierbar ist. Also ganz viele Manager verstehen das leider immer noch nicht. Und wie eingangs angesprochen, die Rendite ist das A und O beim Impact Investing. Also wir machen eine sehr klare, also innerhalb unserer Gruppe eine sehr klare Abtrennung zwischen Philanthropie und Impact Investing. Und Impact Investing, also ist die Rendite Ausschlag, also zusammen mit Impact ausschlaggebend und ganz, aber nicht, also mittlerweile viele Manager haben, also verstehen das nicht richtig und dementsprechend haben wir natürlich auch unsere Lehren gezogen und uns ist das Rendite, die Renditeanforderung ein essentieller Teil unserer Due Diligence.
Wenn wir jetzt über das Thema Impact Investing mal ein bisschen globaler noch mal kurz nachdenken zum Abschluss dieses Freitagspodcasts. Wenn Sie sich die Impact-Investment-Industrie so ein bisschen anschauen, wo stehen wir da? In Amerika heißt es immer, wir sind eigentlich schon sehr, sehr lange beim Impact-Investing unterwegs. In Europa haben wir da noch ein bisschen Nachholpotenzial. Wenn wir es jetzt auch mal aus Sicht der Stiftungen fragen, wird es in Bälde 5 Jahren, in 3 Jahren, in 10 Jahren soweit sein, dass man einfach Impact Investments ganz normal als 20% Quote in meinem Stiftungsvermögen mit berücksichtigen kann, um Teil dieser Anlagestrategie in der Stiftung zu sein. Ist das realistisch, dass ich so eine Annahme treffe? Weil das baut ja Stiftungen natürlich eine Brücke rein, genau in darin, dass ich Impact Investment tatsächlich auch in meinem Stiftungsvermögen fest verorten kann.
Es ist eine sehr gute Frage, Ich denke, wir werden uns da in Bandbreiten bewegen müssen. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist 20% oder 30% oder 10%. Also das hängt natürlich, ist es natürlich sehr individuell und hängt sehr stark von der Aufstellung und der Kapitalanlage einer jeden Stiftung an. Aber Sie haben ganz recht, also über Impact Investing führt kein Weg rundherum. Und man muss, ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, ist das Thema ist Erziehung. Mhm. Ganz viele Investoren, nicht nur Stiftungen, müssen einfach noch genau hinterfragen und verstehen, was ist Impact Investing genau. Mhm. Weil zu viele Marktteilnehmer nehmen einfach an, dass es, okay, das ist ein Investment, das hat keine Rendite, aber ich tue was Gutes damit. Mhm. Also das ist nicht so. Also Impact Investing kann sehr wohl eine sehr kompetitive Rendite erzielen. Mhm. Zum Beispiel unserer Fonds, die Benchmark unserer Fonds ist Inflation plus 3%, was im aktuellen Umfeld sehr, sehr sportlich ist. Und das ist ein wesentliches Element, um einfach Impact auch unter Anführungszeichen Mainstream zu machen, um einfach alle Arten von Investoren in diese Asset-Klasse zu mobilisieren, also nicht nur Stiftungen, ja, institutionelle Investoren und natürlich dann auch den Retail-Investor, weil ich glaube, diesen Sommer kriegen wir mit, was passiert, wenn wir als Menschheit, wir als Planet uns nicht um unsere Kometen kümmern, also mit Dürren, mit Rekordtemperaturen, mit Überschwemmungen, ja, mit CO2-Ausstoß und so weiter und so fort.
Ja. Also bin ich völlig d'accord. Ich glaube, momentan sieht man relativ einfach jeden Tag in den Nachrichten, was passiert, wenn wir uns um unseren Planeten nicht kümmern. Auch da noch eine letzte Nachfrage. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Impact-Themen gehen. Ich habe so für mich ein bisschen rausdestilliert aus dem, was ich so in den letzten 6 Monaten zum Thema Impact Investments gelesen, gehört habe, wo ich auch auf Veranstaltungen zugegen sein durfte, dass das Thema Ernährung ein sehr, sehr großes ist. Ja. Und da verändert man ja wirklich etwas. Und es ist auch sehr, sehr einfach zu verstehen, ja, dass wenn man Ernährungsströme bzw. die Generation von Ernährung, von Nahrungsmitteln, ja, wenn man die verändert, dass man da natürlich gegebenenfalls ein Riesenproblem löst, ja, und dass man gegebenenfalls auch noch die Erzeugung verändert, ja, und nachhaltiger macht in dem Sinne. Ist das so ein Thema, wo Sie auch sagen, da könnte das nächste große Ding entstehen, in Anführungsstrichen?
Was, ich glaube, wofür wir stehen, beziehungsweise unser Fonds, ist, dass wir also einen Impact-Ansatz haben, der einfach über mehrere Impact-Arten investiert. Das heißt, wir sind nicht nur ein Klima-Impact, wir sind nicht nur ein sozialer Impact, sondern wir versuchen auch im Bereich Education, im Bereich Healthcare, im Bereich erneuerbare Energien, Projekte anzustoßen, weil es einfach so ist, dass all diese Themen ineinander greifen, oder? Wenn Familien in Afrika ohne Ausbildung aufwachsen, oder wenn Kinder in Afrika ohne Ausbildung aufwachsen, dann hat es einfach so zieht es einfach so einen Rattenschwanz nach, der einfach ganz, ganz, ganz viele Aspekte negative Aspekte mit sich trägt, der wiederum natürlich dazu führt, dass Menschen nicht zu essen haben, wie Sie angesprochen haben, dass Menschen ihr Haus mit Kohle wärmen oder
beziehungsweise. Da entwickelt sich nichts, ne? Oder genau, zu wenig. Ja. Ja?
Genau, das heißt, man muss einfach, man darf nicht nur auf ein einziges Thema sich fokussieren, sondern haben wirklich den Ansatz dieses Multi-Impact-Ansatzes, um einfach zum einen diese Skalierbarkeit reinzubringen und zum anderen dieses auf Neudeutsch dieses Systems Change.
Also Systemwechsel. Es geht letztendlich darum, dass wir bestehende Regime, wie auch immer sie momentan bestehen, dass wir sie verändern, dahingehend, dass die Welt eine lebenswertere wird und dass die Menschen einfach würdevoller in dieser Welt leben können. Wolfgang Kostner, Ansprechpartner für Stiftungen und NPOs bei Anthos Fund and Asset Management in Amsterdam. Herzlichen Dank. Ich hätte fast nochmal willkommen gesagt. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns hier in München waren zum Freitagspodcast. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, an das Thema Impact Investment werden wir nächstes Jahr spätestens nochmal anknüpfen. Vielleicht auch mal beim virtuellen Tag fürs Stiftungsvermögen. Vom Gefühl her ist es etwas, was Stiftungen umtreibt, und zwar qua ihrer DNA. Es gab vor kurzem eine Studie, Stiftungen legen zu wenig nachhaltig an. Ich finde es immer sehr einfach zu sagen, ja, ihr legt zu wenig nachhaltig an. Die andere Seite muss natürlich auch mitliefern, und da haben Sie uns jetzt ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, beziehungsweise ein paar schöne Denkanstöße. Wolfgang Kostner, danke dafür.
Ja, Herr Caro, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke.
Hat Spaß gemacht. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie mir gewogen, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken, unserem Blog von stiftungsmarktplatz.eu. Jeden Freitag gibt es natürlich eine neue Folge, Freitagspodcast Ahoi NPO und alles zur Voranlage von Stiftungen, unter anderem auch den analytischen Deep Dive zum Anthos Impact Investing Fund gibt es auf unserer Voranlageplattform für Stiftungen NPOs www.fondfibel.de.